Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Unser heutiger Blick geht in die Zeit des Nationalsozialismus. Dort gab es unterschiedliche christliche Haltungen. Die einen haben den Nationalsozialismus hingenommen. Andere dagegen haben wirklich auch Widerstand gegen das Dritte Reich geleistet. Da haben wir bekannte Namen wie Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, Alfred Delp oder Hans und Sophie Scholl. Ich denke, liebe Hörer und Hörer, Sie kennen diese Namen. Heute möchten wir Ihnen aber jemanden vorstellen, die nicht so bekannt ist. Das ist eine deutsche Mystikerin, Margarete Dach, die auch die Dachmutter genannt wird. Sie hat auf ihre ganz eigene Art Widerstand gegen das Dritte Reich geleistet, nämlich auf eine ganz persönliche, geistig-spirituelle, mystische Art. Die Religionsphilosophin Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hat Tagebücher und Briefe der Dachmutter aus den Jahren 1930 bis 1946 veröffentlicht, unter dem Titel Widerstand und Erlösung. Viele Menschen kamen zu Margarete Dach in die Dachburg, wie ihr Zuhause gerne genannt wurde. Und ein ganz besonderer innerer Frieden, mitten im tobenden Untergang des Krieges, zeichnete die Dachmutter in besonderer Weise aus. Die Dachmutter, eine deutsche Mystikerin in den Jahren des Nationalsozialismus. Das ist unser heutiges Thema. Und ich darf begrüßen unseren heutigen Gesprächsgast, Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie haben Philosophie, Germanistik und politische Wissenschaften studiert in München und Heidelberg. Sie haben 1970 promoviert, 1979 habilitiert. Sie haben eine Lehrtätigkeit gehabt in München, Bayreuth, Tübingen und Eichstätt, waren Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten am Bodensee und seit 1993 haben Sie einen Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität in Dresden.
Ja, das klingt alles sehr eindrucksvoll, wenn ich das selber höre. Aber es ist ein Weg, den ich natürlich auch in kleinen Schritten gegangen bin. Ich hoffe, dass sich niemand von den Hörern so beeindruckt fühlt, dass er dann nachher sich nicht mehr anrufen traut.
Wir wollen ja auch wissen, mit wem wir sprechen, wo Sie herkommen, eben aus der Religionsphilosophie. Und erzählen Sie doch bitte, wie haben Sie einen Zugang zu Margarete Dach gefunden? Wie kam das?
Das ist eine persönliche Geschichte und deswegen besonders schön. Ich habe, wie Sie gerade sagten, 1993, kurz nach der Wende, den Lehrstuhl in Dresden aufgebaut. Natürlich auf dem Schatten oder im Schatten des damaligen Marxismus-Leninismus, der ja überwunden werden sollte. Und ein Jahr vorher war eine gute Bekannte von mir, Schwester Maria Magdalena Stolz, sie war Mitglied der englischen Fräulein, bereits nach Schmochtitz, östlich von Dresden gekommen. Dort gibt es ein katholisches Bildungshaus, das natürlich dann auch neu aufgebaut wurde. Und als wir hörten, dass wir beide nur noch 60 Kilometer voneinander entfernt seien in einem neuen Leben, haben wir uns natürlich enger zusammengeschlossen. Und Schwester Magdalena, die mit bürgerlichen Namen Beate Stolz hieß, besuchte mich immer wieder und ich merkte, dass sie bei ihrem Morgengebet ein Heft dabei hatte, handgeschrieben. Sie las immer wieder darin, dann hat sie mir auch einige Sätze vorgelesen, sagte, die wären von ihrer Tante. Na gut, Tantengebete, dachte ich. Und dann fiel mir auf, dass das eine sehr ungewohnte Sprache war, eine sehr frische Sprache, und fragte sie weiter aus. Auf diese Weise hat sie mich mit ihrer Tante Margarete Dach bekannt gemacht. Und ich kann nur sagen, das war von Anfang an ein Eindruck ganz ungewöhnlicher Art.
Ungewöhnliche Art heißt also, dass sie es persönlich angesprochen hat, oder?
Ja, ungewöhnlich so. In Religionsphilosophie ist man ja unentwegt mit Büchern theologischen Inhalts und spirituellen Inhalts und natürlich mystischen Inhalts befasst. Also ich komme ja davon auch berufswegen intensiv in eine solche Lektüre hinein. Aber was mir da auffiel, es war ja auch gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht, waren in diesem Sinne nun sehr private oder sehr persönliche Gedanken. Und darüber hinaus war mir sofort klar, dass diese Gebete, aber auch Briefe, aber auch Tagebücher, die Magdalena Stolz dann für sich schon herausgeschrieben hatte, ein Licht auf die damalige Zeit warfen. Sie begannen nämlich in den 20er Jahren, soweit geht es zurück. Ich weiß mittlerweile, dass es noch ältere Tagebücher gibt, die aber bei den Erben liegen, während die späteren, die natürlich für uns von der Zeitgeschichte her hoch interessant sind, auch in diesem ungekünstelten, einen ganz wahren Eindruck machenden Stil geschrieben sind. Und mir ist sofort aufgefallen, dass hier über sozusagen diese geprägte Sprache hinaus, die wir in allen möglichen Büchern finden, ein ganz unverbrauchtes und sehr ursprüngliches Reden der Fall war. Das hat mich sofort angerührt.
Wir wollen Margarete Dach, die Dachmutter, gerne kennenlernen. Vielleicht ist es da gut, einfach mal vorne anzufangen mit Ihrer Biografie. Können Sie ein paar Eckdaten nennen, sodass wir mal so einen Rahmen haben?
Ja, gerne. Sie ist geboren am 29. Mai 1878, damals in Griefkohl, das war noch Westpreußen. Sie hatte drei Vornamen, Margareta, Bertha, Friederike, und hieß mit Mädchennamen Klampt. Ihr Elternhaus war protestantisch, im ganz klassischen Sinne gläubig, aber nicht in einem sehr hervorstechenden Maße. Nur die Mutter scheint doch eine sehr innerliche Frömmigkeit gehabt zu haben. Und Margarete wuchs mit vier Geschwistern auf, zwei Brüdern, zwei Schwestern, wobei vor allem die Schwester Charlotte oder Lotte, wie sie später hieß, ihr dann auch später im Gebet und auch in den tätigen Hilfen sehr, sehr beistand. Manchmal rief sie einfach Charlotte zu sich und bat sie, bei ihr zu bleiben und bestimmte Aufträge auszuführen. Aber der Weg führte dann von Griefkohl über Doberan, Mecklenburg nach Bromberg und Königsberg, Ostpreußen. Dort verlobte sie sich dann mit einem jungen Juristen, Arthur Dach, und von daher dann natürlich auch der Ausdruck Dachmutter, Dachvater, denn sie wohnten dann in einem Haus, das eine Art Zinnenbewehrung hatte und also wirklich aussah wie eine Burg. Aber man kann natürlich auch sehen, dass sich da bereits etwas abzeichnete, nämlich so eine Art Heimat für viele. Und sehr tief hat sie auch berührt ihre Konfirmation im März 1894. Sie hat zu diesem Zeitpunkt schon etwas gefühlt wie einen ungewöhnlichen Ruf, wie sie später in den Tagebüchern schrieb. Aber das bleibt noch ganz verhangen. 1902 heiratet sie dann, zwei Söhne, Arvid und Sebastian, werden geboren. Diese Söhne haben wieder Kinder, die heute noch leben. Also es ist eine eigentlich verzweigte Familie. Und dann geht der Weg nach Breslau, dann aber nach Westen. In Paderborn wird sie Sozialarbeit machen, aber ihr Mann als Jurist wird dann nach Darmstadt versetzt, später nach Offenbach. Und in Darmstadt beginnt sie sich von dieser sozialen Arbeit zurückzuziehen und beginnt ganz ein Leben im Gebet. Davor liegt nämlich noch etwas, wenn ich da einfach mal so erzählen darf, dass sie im Jahr 1920 ein sehr schweres Herzleiden begann und eigentlich fast auf den Tod da niederlag. Also sie konnte sich nicht mal zum Essen mehr aufrichten, musste gestützt werden und las zu dieser Zeit aber sehr intensiv das Johannesevangelium. Das spielt überhaupt eine wirklich große Rolle in ihrem Leben. Sie hat später gesagt, dass Gott ihr die Worte des Johannesevangeliums vor allem ab dem Kapitel 18 Wort für Wort erklärt habe, also eine ganz eigenartige Ausdrucksweise. Und als sie an diesem 13. Mai 1920 wieder im Johannesevangelium las, hörte sie zugleich die Worte, die sie las, und zwar: Du bist mein geliebter Sohn. Das hat sie später immer wieder notiert und das Wort durchfuhr sie wie ein Blitz. Und ab diesem Zeitpunkt stand sie dann tatsächlich auf dem Bett auf, also völlig rätselhaft, kniete nieder und dankte. Und sie hat sich dann 5 Tage nochmal zurückgezogen. Und in diesem Zeitraum war sie so gesund, dass sie bis auf ihre Todeskrankheit eigentlich nie mehr wirklich richtig krank war. Also sie hat diese Worte "Mein Sohn" ganz auf sich bezogen, ganz intensiv, und ist tatsächlich daran gesundet. Es geht noch ein bisschen weiter jetzt. Sie wird dann in der nationalsozialistischen Ära eine Gruppe von etwa 60 bis 80 Menschen um sich scharen, also diese berühmte oder von ihr sogenannte auch Dachfamilie. Das sind Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, meistens Protestanten, die von ihr gegen die Ideologie völlig immunisiert wurden. Und zwar ganz unauffällig. Also da gibt es nicht gewaltige Aktionen oder gewaltige Predigten, sondern es ist das Leben im Haus, eine wunderbare Ausstrahlung. Sie nimmt übrigens Kranke auf in ihr Haus, vor allem auch psychisch Kranke, die einfach mitleben. Es gibt keine besondere Therapie. Der Dachvater hat sich ab und zu ein bisschen mokiert über die vielen Gäste in seinem Hause, hat es aber wunderbar mitgetragen. Es beginnt dann Folgendes. Sie beginnt in der nationalsozialistischen Phase Kontakte zu knüpfen. Sie war mit Martin Niemöller befreundet. In dieser Zeit hat er ja übrigens auch eine Konversion zur katholischen Kirche erwogen. Sie hält sehr viel von Karl Barth. Wir kommen wahrscheinlich noch auf die bekennende Kirche zu sprechen. Und sie versucht, über Alfred Feierabend, einen Bekannten, auch Kontakte bis in das Berliner Innenministerium zu knüpfen. Alles im Blick darauf, dass Hitler eines Tages nicht nur abtreten, sondern sterben werde. Sie hat an dieser Stelle übrigens auch zu dem Kreisauer Kreis zwar keine Beziehung, aber sie sieht eines Abends ein Licht in dieser Gegend in Schlesien und weiß nur, dass dort Menschen wohnen, die etwas Wichtiges vorhaben. Es kommt dann aber etwas, was ganz erstaunlich ist. Einige ihres Kreises beginnen zu konvertieren zur katholischen Kirche. Die Dachmutter zögert sehr lange, obwohl sie von Anfang an wusste, dass sie nicht in der protestantischen Kirche bleiben würde. Gott hat ihr das gesagt. Sie wollte aber nicht übertreten, um nicht ihren Kreis nachzuziehen. Das war ihr hoch unlieb. Also sie wollte eigentlich, dass die Leute ihre eigenen Entscheidungen durchtragen. Und tatsächlich aber dann, als der Dachvater selber nochmal Konvertitenunterricht nahm, um zum Übertritt in die katholische Kirche, hat sie sich ganz am Schluss angeschlossen, eigentlich fast als Letzte, und ist am 9. April 1943 in die katholische Kirche eingetreten. Aufgenommen hat sie Bischof Albert Stohr von Mainz, der außerordentlich viel von ihr hielt. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Und dann hat sie nur noch 3 Jahre gelebt. Sie starb am 18. Dezember 1946, da sie in Offenburg Offenbach, damals schon ausgebombt war. Im Oktober 1943 brannte das ganze Haus ab durch eine Fliegerbombe. War sie dann die letzten 3 Jahre noch in Kronberg im Taunus mit ihrem Mann, und auf dem dortigen Friedhof befindet sich auch ihr Grab, das übrigens nach wie vor wunderbar gepflegt wird von Menschen, die sie kannten. Also das mal in einem ganz groben Überblick, das sind jetzt eigentlich nur so die Rahmendaten für ein außergewöhnliches Leben, in das wir uns jetzt gleich vertiefen.
Ich möchte gerne machen, dass wir uns da vertiefen. Einerseits in diesen Aspekt der Mystik, der Frömmigkeit, und dann später auch noch in den Aspekt des Widerstandes der Christen im Nationalsozialismus. Wenn wir bei Margarete Dach, bei der Dachmutter, von tiefer Frömmigkeit sprechen und dem Leben als Mutter, als Ehefrau, als Gastgeberin einer Dachburg, ja, wie kann man sich das vorstellen? Können Sie uns da vielleicht auch ein bisschen auch aus den Tagebüchern oder aus den Gebeten vorlesen, dass wir einen Eindruck haben von Ihrer Mystik? Wie bringt sie dieses Leben und ihre Glaubensüberzeugung zusammen?
Ja, sehr gerne. Wobei von Anfang an zu sagen ist, dass sie ganz tief in diesem biblischen, auch lutherisch, sprachlich lutherischen Glauben lebt. Sie hat auch eine kurze Phase gehabt, wo sie in der christlichen Wissenschaft war. Sie nimmt sehr vieles auf, prüft alles und behalte das Beste, ist auch ein Satz, den sie immer wieder sagt. Sie hat eine Zeit lang übrigens auch mit Johannes Müller von Schloss Elmau Verbindung gehabt. Das sind alles Aufbrüche, die damals in der Jahrhundertwende um 1900 versucht haben, auch das Christentum neu zu leben. Aber sie nimmt immer nur einige Punkte mit und auf die Dauer verdichtet sich das. Und es verdichtet sich jetzt so, wie Sie jetzt gefragt haben, was ist eigentlich das Besondere? Man muss sagen, dass sie in der Phase, in der sie ihre äußere Tätigkeit, das soziale Tun, nicht mehr beruflich betreibt, eigentlich ein Leben des Gebetes und der Gastlichkeit führt. Und das beides ist eigentlich eines. Ich lese mal gleich eine Stelle, in der deutlich wird, worauf diese Frau sich über Jahre hinweg vorbereitet hat und woran sie dann ausdrücklich auch eine Art von Gezogensein empfand. Das ist ein Tagebucheintrag von 1935. Und sie beginnt mit wir, das ist diese Dachfamilie, zusätzliche Gäste. Es konnte sein, dass an einem Abend auch 20, 30 Leute in dieser sogenannten Dachburg waren. Ich lese einmal eine Strecke vor. Wir sprachen darüber, wie alles jetzt nur Christus ist. Ich bitte zu erinnern, das ist 1935, also mitten im Dritten Reich. Er ist die einzige Lebensmacht. Alles andere ist unter seine Füße getreten. Die Welt ist überwunden. Es lebt nichts, was nicht er ist. Er, das Leben, ist überall, in jedem von uns. Das sollte mühen, quälen, um gut und recht sein, anders sein. Im besten Fall sind wir dann Jesajas oder Remias oder Gottesmänner einer des Alten Testamentes. Aber Christus hat uns in himmlische Wesen versetzt. Ich füge hinzu von mir aus, das ist ein sehr starker Ausdruck, aber das führt genau auf Ihr Thema. Wir sind nicht noch im Sündenfall, wir sind erlöst und wir haben diese Erlöstheit zu lesen. Und ich lese noch weiter, weil jetzt der Ausdruck Reich kommt, den sie gegen das Dritte Reich stellt. Sein Reich ist schon angebrochen. Er tut alles, was wir tun. Und einfach, leicht und schlicht muss ich ganz neu sagen, ich bin, wie ich bin. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht anders sein und handeln, als ich eben bin. Er weiß es. Und so bin ich auch das mit ihm. Christus ist wirklich ganz lebendig geboren in uns selbst. Seine Herrschaft wirkt sich aus. Als Licht, als Leben, als Liebe, als Kraft. Also soweit wollte ich eine kleine Stelle mal lesen. Seit dem Machtantritt Hitlers 33 hat sie immer wieder ihren Leuten gesagt, lasst euch nicht täuschen. Das, was draußen brüllt und wütet, ist nicht das Reich. Das hat mit dem Reich gar nichts zu tun. Im Gegenteil, das Reich Gottes ist endgültig angebrochen. Und sie fügt übrigens auch im Blick auf ihre eigene Kirche hinzu, die sich ja vielfach arrangiert und angepasst hatte an die Nationalsozialisten. Sie wird sagen, im Laufe des Nationalsozialismus, Gott sei Dank, wird von den Herzen vieler Pfarrer endlich auch der Schleier weggehoben, sodass sie den Teufel tatsächlich erkennen und sich nicht mehr einlullen lassen. Und sie war überzeugt, also je länger auch diese Herrschaft dauerte, je länger dann auch der Krieg über die 6 Jahre hinweg dauerte, dass Christus unbeirrt durch die Zeiten ging und im Grunde genommen durch die überall rasende Zerstörung eigentlich aufgedeckt hat, dass hier das Böse am Werk war und man sich einfach nicht mehr täuschen konnte. Und diese ungeheure Zuversicht ist gestützt, jetzt komme ich auf den Ausdruck Mystik, auf etwas, was sie nicht selten als unmittelbare Worte hört, aber vor allem auch, muss ich sagen, tief im Herzen empfindet oder bei der Lesung der Bibel ein Wort sie so anspringt, dass sie weiß, dass es für diese Stunde gesagt ist. Sie hat übrigens nach der alten klassischen Herrnhuter Losung auch für jedes Jahr ein Losungswort ausgesucht und dann an ihre Gruppe, also nochmal 60 bis 80 Menschen, weitergereicht. Und diese Losungsworte hat sie auch deutlich kommentiert. Und diese Verbindung von innerster, sehr intimer Zwiesprache mit dem Herrn, ich füge gleich hinzu, auch mit der Mutter Maria, ganz erstaunlich, schon längst als lutherische Christin, immer wieder ein Bezug auf Maria, sogar merkwürdigerweise auf den Papst. Diese innere, ganz auch zärtliche und große Zwiesprache mit dem Herrn und auf der anderen Seite die wache Anteilnahme an dem Zeitgeschehen, das macht Margarete Dach sehr unverwechselbar. Und ich glaube, sagen zu können, dass Mystik sowieso nicht nur in einer Einkehr nach innen besteht, sondern ich glaube, so glaube ich, gerade daran erweist, dass sich dann nach außen Wirkungen zeigen.
Ihr Buch heißt Widerstand und Erlösung. Bevor wir auf den Widerstand zu sprechen kommen, was meint Margarete Dach mit Erlösung? Erlösung ist ein ganz zentraler Begriff bei ihr, auch der Begriff Auferstehung. Können Sie die beiden Begriffe im Sinne von Margarete Dach ein bisschen vorstellen?
Erlösung war das Wort, das mir bei diesem geschilderten Gespräch mit Schwester Magdalena am schnellsten auffiel, weil wir normalerweise gewohnt sind, übrigens auch gerade im protestantischen Christentum, sehr stark den Sündenfall, dann die Kreuzigung Jesu zu erinnern. Jeder weiß, dass der Karfreitag eigentlich der höchste Feiertag in der protestantischen Kirche ist. Aber gerade das ist bei Margarete Dach eigentlich nicht der Fall. Ich weiß von ihrer Nichte Magdalena, dass sie am Karfreitag ein sehr schönes und sehr kostbares Kreuz trug, aber mit einer Art von ernster Heiterkeit oder heiterem Ernst. Man müsste so sagen, dass sie gerade nicht kopfhängerisch war und gerade nicht in einer Trübsal versackt ist. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Sie hatte eher etwas durchgängig Befriedetes und ich möchte es nochmal wiederholen, Heiteres. So ist mir jedenfalls berichtet worden. Ich selber habe sie ja nicht gekannt. Erlösung heißt ganz genau in ihrem Sinne, dass Christus die Welt nicht nur in Zukunft erlösen wird, Schritt für Schritt, sondern die Erlösung ist bereits geschehen. Das ist genau das, was Karfreitag ausdrückt und dass der Ostermorgen ist die Besiegelung dafür. Und in diesem Sinne ist Erlösung und Auferstehung für Margarete Dach ein einziger Zusammenhang. Aber wichtig, das ist nicht nur von Christus aus geschehen, also für ihn geschehen, sondern sie hat das in einer wunderbaren Sprache ausgedrückt. Sie sagt, wir alle leben bereits am Sonntag. Wir sind nicht mehr in der Sechstagewoche unter Fluch und Qualen der Vertreibung aus dem Paradies, sondern wir sind bereits am Sonntag der Erlösung und wir haben aus dem Sonntag zu leben. Und was sie, glaube ich, in den Augen und in der Erfahrung ihrer der Menschen um sie herum sehr stark machte, ist, dass sie das tatsächlich ausgestrahlt hat. Es gehört noch etwas hinzu, was, glaube ich, auch ihre mystische Seite beleuchtet. Sie hatte offenbar, zumindest in den früheren Jahren, eine Gabe der Heilung. Das heißt, sie konnte mit Kranken so umgehen, dass die nicht nur getröstet waren, sondern tatsächlich gesund wurden. Im Tagebuch sind einige dieser Fälle verzeichnet. Als Dachmutter dann aber merkte, dass die Leute deswegen zu ihr kamen, also wegen einer Heilung des Leibes, hat sie Gott gebeten, diese Gabe, das Charisma der Heilung von ihr zu nehmen. Sie wollte nicht als eine Art Heilerin auftreten. Und von daher ist wieder deutlich, dass sie eigentlich über die Kraft und die Ausstrahlung der Erlösung dann die Seelen berührte. Es ist eine übereinstimmende Aussage, die auch in dem Buch von vielen Menschen wiederholt wird. Am Schluss sind ja Anhänge, die solche persönlichen Erinnerungen betreffen. Diese Aussage heißt immer wieder, wer zur Dachmutter kam, ging getröstet fort. Und zwar nicht aus einer subjektiven oder individuellen Begabung, sondern Dachmutter hat etwas, man kann sagen, Objektives verkörpert, nämlich eine objektive Vollmacht. Davon spricht sie immer wieder. Es ist die Vollmacht der Erlösten. Wir sind vollmächtig erlöst und tief überzeugt, was auch im ersten Petrusbrief steht, war sie davon, dass wir alle als Christen in der Vollmacht Christi den Auftrag zu haben, Propheten zu sein, Priester zu sein und seine Jünger wirklich in der Kraft seines eigenen Geistes zu sein. Das hat sie stark gemacht.
Die Dachmutter als jemand, der ein Leuchtfeuer ist für viele in der Zeit des Nationalsozialismus, aber ich spüre schon raus, eigentlich auch für uns heute, denn auch in der heutigen Zeit bedrängen uns viele Dinge. Und das, was Sie gerade schildern, diese Aussagen, diese Frömmigkeit, diese Entschlossenheit, dieses Verwurzeltsein im Glauben, das ist doch ein Leuchtfeuer für uns auch heute. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer und Hörer, das auch ein bisschen so mitverstehen, mitspüren, wer Margarete Dach war und wer sie für uns heute auch sein kann. Frau Karl-Falkowitz, ich möchte noch gerne auf dieses Thema Widerstand in der Nazizeit eingehen, weil das auch wichtig ist auch für diese Sendung. Ja, im öffentlichen Bild wird ja oft darüber gesprochen, die Christen, Mensch, die waren ja träge, die ließen alles geschehen. Es gibt dieses Zitat von Friedrich Nietzsche, es ist eine unentschuldbare Trägheit der Christen. Das ist auch heute noch ein allgemein verbreitetes Bild.
Ja. Auf Nietzsche möchte ich vielleicht noch ein bisschen später kommen, weil ich noch von der Fröhlichkeit und auch Schönheit dieses Haushaltes sprechen will. Also gerade nicht dieses Trübsinnige und Abgewrackte, das Nietzsche ja immer wieder verdächtigt. Aber ich gehe gerne auf Ihre erste Bemerkung ein, dass die Christen verdächtigt werden, im Nationalsozialismus nicht ausdrücklich und genügend Widerstand geleistet zu haben. Nach der heutigen Forschung kann man das in dieser schlichten Weise Gott sei Dank nicht mehr sagen. Und zwar verweise ich jetzt einfach auch auf Forschungen, die rundum geschehen sind, vor allem von der Kommission für Zeitgeschichte. Das ist das katholische Büro in Bonn, das beauftragt worden ist, diese Dinge aufzuarbeiten. Es kommen immer neue Bände heraus, sie stehen aber leider meisthin ungelesen da. Ich möchte aber auch darauf verweisen, gerade in Mooshausen, wo ich selber tätig bin, wo Hans Mayer, der frühere bayerische Kultusminister, jedes Jahr eine Tagung zum Thema christlicher Widerstand macht. Er ist deswegen so wenig bekannt, glaube ich, weil in der Zeitgeschichtsschreibung das Thema christlicher Widerstand eigentlich immer unter konservativer Widerstand verhandelt wird. Das ist also eine falsche Nomenklatur und erst in den letzten 10 Jahren etwa haben wir begonnen, wirklich die christliche Motivation deutlich herauszuholen. Die Geschwister Scholl haben Sie schon erwähnt, die ganz eindeutig aus der christlichen Überzeugung kamen, aber Margarete Dach gehört eben genauso dazu. Und ich möchte gerne das Tagebuch lesen vom Beginn 1933, das heißt seit der Machtergreifung Hitlers. wie genau und unbestechlich Dachmutter das bereits gesehen hat. Und man beachte, sie war nicht eine studierte Frau, sie war auch keine Theologin, sondern sie hat wirklich die Bibel aufgeschlagen und darin gelesen und ihre Kriterien darin abgeholt, was nämlich möglich ist und was nicht. Ich lese das nochmal vom 21. November 32. Also kurz vor der Machtergreifung. In der Welt tobt alles. Der Reichskanzler Papen hat abgedankt. Hitler war heute zur Unterredung bei Hindenburg. Aber Gott ist allein und außer ihm ist nichts. Was nicht von Gott kommt, fällt in sich selbst zusammen. Ach, wenn ich nicht absolut sicher wüsste, dass Christus sein Reich regiert, wie könnte ich so ruhig bleiben? Dann schreibt sie am 30. Januar 33, das heißt, nachdem die Nachricht von Hitler als Reichskanzler durchkam. Also doch, mein Gott, du willst es so. Nun lasst uns standhaft sein im Glauben. Und dann notiert sie, das hat sie mit dem Bibellos ausgelost. Der heutige Losungsspruch, Psalm 5,5, du bist nicht Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Ausrufezeichen. Und dann schreibt sie, sollen wir uns vom Bösen regieren lassen? Es ist doch schwer, ich muss es zu meiner Schande gestehen, mein Herz ist trüb und tiefe Traurigkeit lastet über mir. Dabei weiß ich doch, dass es unnötig ist, trüb in die Welt zu blicken, wenn ich meinen Vater am Steuer weiß. Und wieder greift sie zu einer Losung und das heißt dann für den nächsten Tag, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich muss nun konkret sagen, was Dachmutter hier tut. Sie hat schon im Jahr 32 übrigens den Satz geäußert, Hitler ist der Teufel. Also 32. Und zwar deswegen, weil sie begonnen hatte, die Nazi-Parteitage, auch die Ortsparteien zu besuchen, zuzuhören. Und dort war ihr vor allem aufgefallen, die Hetze gegen die Juden. Und das hat ihr genügt, um zu sagen, wer Gottes Augapfel verletzt, wird von Gott selbst gestürzt. Also das ist ganz schlicht eine biblische Botschaft. Wer die Juden als Gottes Augapfel verletzt, wird selbst gestürzt. Sie begann dann für diese Nazi-Größen zu beten, übrigens auch später dann Göring, Goebbels, Himmler. Für die hat sie nie aufgehört zu beten, also bis 45 nicht. Für Hitler hat sie 32 den Befehl erhalten, oder 33, ich weiß nicht mehr ganz genau, den nicht mehr für ihn zu beten und hat dann auch aufgehört. Und dieser Satz, Hitler ist der Teufel, ging in ihrem Kreis herum. Sie hat also damit die Leute stabilisiert, sie hat sie immunisiert. Sie hat ihrem eigenen Sohn Sebastian, der eingezogen war, und der einmal aufmarschieren musste mit einer Kompanie, als der Führer vorbeikam, befohlen, ihm in die Augen zu schauen und ein Gebet für ihn zu sprechen. Und der Sohn hat später zurückgesagt, Hitler habe jedem die Hand gegeben und in die Augen geschaut, diese Ehrenformation. Bei ihm sei er vorbeigegangen, habe die Augen niedergeschlagen. Also da ist etwas am Wirken, was, glaube ich, sich auch in solchen Einzelheiten belegen lässt. Aber was noch hinzukommt, sie hat Martin Niemöller sehr gestützt. Sie hat, als er im KZ war, nächtlich für ihn gebetet, Nachtruhen für ihn aufgeopfert. Und sie hat an der bekennenden Kirche, die sich ja in einer leider kleinen Zahl gegen die damaligen deutschen Christen gestellt hat, so gut es ging, mitgebetet, mitgewirkt. Die deutschen Christen, die sich als protestantische Kirche mit dem Nationalsozialismus identifiziert hatten, ich erinnere an den üblen Reichsbischof Müller von Thüringen, furchtbar. Diese deutschen Christen hatten behauptet, dass das Alte Testament nun nicht mehr zur Bibel gehöre und Jesus irgendwelche arische Abstammung sei und irgendwelchen anderen Käse. Dachmutter hat unsäglich gelitten unter dieser Schande. Und die einzigen Tröster waren für sie tatsächlich Karl Barth. Mit Bonhoeffer war sie weitläufig bekannt, eher über die Familie Wedemeyer. Und sie hat versucht, mit allen ihr erreichbaren Mitteln, auch mit protestantischen Pfarrern, so zu sprechen, dass sie diese ungeheure Verführung durch die Nazis wenigstens einigermaßen erkannten.
Ihr Weg war also der persönliche, dass sie in ihrem Kreis, in ihrer Familie, in dieser Familia Sacra in der Dachburg, darüber gesprochen hat, auch ihre Gebete und ihre Mystik weitergegeben hat, aber auch die Kontakte gepflegt hat zu Bischöfen, zu Pfarrern. War das ihr Weg?
Ja, und sie hat das auch übrigens in dem Sinne Tatkräftiges getan, als sie eine ausgesprochene Briefschreiberin war. Wir haben in dem veröffentlichten Buch, das 2004 herauskam und dann gleich eine neue Auflage erlebte, 2005 im Patris Verlag, ja nur einen ganz kleinen Teil ihrer Tagebücher und Briefe ausgewertet. Eigentlich harren die Briefe noch einer Erschließung. Ich glaube, sie wären ein außerordentliches Zeitdokument, weil sie mit sehr vielen Menschen im Briefkontakt stand. Und was mich sehr gefreut hat, übrigens auch mit Romano Guardini. Ich habe bei ihm nicht den Namen Dach gefunden, aber ich weiß, dass sie ihm geschrieben hat. Er war damals noch in Berlin und ist ja dann 43 wegen des Bombardements erst nach Mauthausen gegangen. Aber sie hat mit ihm Kontakt aufgenommen, auch immer im Blick darauf, was geschieht, wenn der sogenannte Führer endgültig abtritt, zerstört wird. Und einer ihrer größten Kummer war die Tatsache, dass ihr wirklich geliebtes Deutschland, mit dem sie so also wurzeltief verbunden war, Tag für Tag, Jahr für Jahr immer tiefer in Schutt und Asche sank. Sie hat Christus bestürmt mit den Bitten, er möge doch Deutschland nicht ganz zugrunde gehen lassen und hatte dann eines Tages, das muss 43, 44 gewesen sein, von ihm die Nachricht bekommen, ich selbst werde euer Bischof und König sein. Und das, daran hat sie festgehalten. Sie hat ihn immer wieder an diese Worte erinnert, er möge doch für Deutschland Bischof und König sein. Und von diesem Glauben getragen hat sie dann auch das Kriegsende sehr tapfer und eigentlich unbeirrt durchgestanden. Ich denke, dass wir heute so großartig, jedenfalls was nach außen den Wohlstand angeht, dass den Wiederaufbau, auch die Wiedergewinnung der Mitteldeutschlands, also die Rückkehr der DDR in den gemeinsamen, in das gemeinsame deutsche Vaterland, dass wir hier deutlich auf den Schultern so vieler Menschen stehen und eines dieser Schulternpaare gehört auch Margarete Dach. Sie hat wirklich, glaube ich, für Deutschland die Abwendung des Unterganges miterfleht.
Also keine Einzelkämpferin, es gab viele, aber diese vielen gilt es auch noch herauszufinden, zu entdecken. Margarete Dach ist bereits entdeckt, aber noch, wie Sie sagen, also man kann da noch viel mehr bei ihr herauslesen. Und ja, was würden Sie sagen? Also wir haben es ein bisschen gehört, die Botschaft der Dachmutter in den Jahren des Nationalsozialismus war, das Reich ist Christus selber und das Dritte Reich hat keinen Bestand. Das ist das, was mir so auch zentral hängen geblieben ist. Und was würden Sie sagen, was ist Ihre Botschaft für uns heute?
Ich glaube, dass es mehrere Botschaften sind. Das eine möchte ich nochmal zusammenfassen. Das ist dieses unentwegte innere Gebet. Das heißt, eine Führung von oben, der sie sich, hier muss man schon sagen, bedingungslos anvertraut hat. Die vielen Kranken, mit denen sie zu tun hatte, hat sie häufig ermahnt, übrigens nicht selten auch relativ herb. Da gab es keinen Gefühlsstau, da gab es kein Mitleid im Sinne des Nachgebens. Sie hat sie immer ermahnt, sein zu lassen, fahren zu lassen, was sie an sich selber binde. Also sie hat in vielen seelischen Betrübnissen eigentlich eine Form von verstecktem Egoismus erkannt und hat die völlige Übergabe an den Herrn gefordert. Übrigens sehr früh schon an das Herz Jesu, also noch lange bevor sie katholisch wurde. Sie hat übrigens eine Witterung gehabt für vieles Katholische. Vielleicht kann ich noch nachtragen. Sie hat im Frühjahr 39 beim Tode von Papst Pius dem 11., 10. Februar, eigentlich den Eindruck gehabt, mit an seinem Bett zu stehen und für ihn zu beten. Da war sie noch lange protestantisch. Das hat für sie gar nichts ausgemacht. Sie hat aber immer gewittert, wo wichtige Leute sind, für die man zusätzlich noch einstehen müsste. Also dieses innere Beten, sich führen lassen. Und was heute, glaube ich, im Zeichen eines solchen Bedürfnisses nach inneren persönlichen Erweckungen oder sehr subjektiven Gefühlen tatsächlich herb anmutet, ist ihr Wunsch und genauer genommen ihr Befehl, diese ganzen Gefühle sein zu lassen und sich einfach hin anzuvertrauen, wirklich einfach hin objektiv anzuvertrauen. Das ist das eine. Ein zweites möchte ich doch noch erwähnen, für sie war das Christentum schön, das sind wir wieder bei Nietzsche. Das heißt, gerade nicht die Kopfhänger, gerade nicht die Duckmäuser, gerade nicht eine ewige Trübsal in Benehmen und eine hochdurchschnittliche und vielleicht sogar ja unkultivierte Art der Frömmigkeit, ganz und gar nicht. Der Haushalt von Margarete Dach war ästhetisch schön, war von einem hohen Geschmack, war auch kultiviert Abends wurde konzertiert, musiziert, der Dachvater spielte die Geige. Bach wurde natürlich gesungen, vierstimmig. Der Sonntagmorgen war besonders schön. Teilweise ging die Familie gar nicht in den Gottesdienst, in den protestantischen, sondern hat zu Hause die Wortfeier gehalten. Sehr ausführlich, sicher über eine Stunde, in einem ganz großen Glanz. Sie liebte Blumen über alles. Das Geschirr musste schön sein. Es musste nicht viel sein, aber es musste alles gediegen sein. Und diese wunderbare Feinfühligkeit für die Schöpfung, nicht nur für die Erlösung, sondern auch für die Schöpfungsdinge, für Tiere, für Blumen, für den Garten, in dem sie gern gearbeitet hat, für den Haushalt. Das macht Margarete Dach meiner Meinung nach auch zu einem Vorbild für Frauen. Also ganz deutlich eine Form der Liebe zu dem, auch zum Alltag. Und vielleicht darf ich was Drittes noch erwähnen. Sie hat in einer reizenden Weise einmal gesagt, seit 25 Jahren führt mir die Mutter Maria den Haushalt, sonst könnte ich es gar nicht schaffen. Das ist auch etwas, was ich vorher noch nicht gehört habe. Das sagt sie auch noch als Protestantin. Sie braucht Helfer, weil sie mit den vielen, die bei ihr Rat suchen und vor allem dann auch in den Kriegsläufen mit den Flüchtlingen und dem Briefschreiben der unentwegten Tätigkeit am Schreibtisch eigentlich sich natürlich nicht mehr um alles kümmern kann. Aber es geht alles lautlos, beschwerdelos, wunderbar. Und diese herrliche Dankesstelle, wo sie der Mutter dankt, der Mutter Maria dankt, dass sie mit ihren Engeln noch ihren Haushalt besorgt habe, das ist alles nicht für uns geschrieben, nicht wahr? Aber das ist deswegen so überzeugend, weil es so aus einem ganz erfüllten und natürlich auch gestillten Herzen kommt. Vielleicht kann ich abschließend noch sagen, diese Verbindung von Mystik und Politik scheint mir eine Signatur des 20. Jahrhunderts zu sein. Da gehört Margarete Dach absolut hinein. Simone Weil hat das gelebt, Edith Stein hat das teilweise auch gehabt, im Karmel dann wohl nicht mehr so stark, aber vorher. Das heißt, wir können nicht mehr ein Christentum führen, das sich nur in den eigenen vier Wänden aufhält, sondern die vier Wände sind eigentlich Ankerpunkt, um von dort aus in die Welt zu gehen und Welt auch hereinzuholen.
Ja, Margarete Dach, ein Leuchtfeuer für viele, nicht nur in den Zeiten des Nationalsozialismus, sondern auch für Menschen wie uns heute. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das Zusammenspiel von Mystik und Politik. Frau Professor Anna-Barbara Galfalkowitz hat es gerade angesprochen. Sie haben auch gesagt, dass die Dachmutter auch tatsächlich Mutter von einigen Nachfahren ist. Ein Nachfahr, der Enkel Simon Dach, gestaltet Musikmagazine bei Radio Horeb, also auch eine schöne Entwicklung der Dachfamilie, ganz konkret auch für uns bei Radio Horeb. Und das wollte ich auch nochmal als Information mit einfließen lassen.
Ein anderer Enkel ist auch Priester und ein dritter Enkel, das sind Geschwister von Simon Dach, eine andere Enkelin ist, arbeitet in Das Werk, das ist eine religiöse Ordensgemeinschaft, die sich vor allem John Henry Newmans Spiritualität verdankt. Also in der Familie ist dieses Leuchtfeuer schon weitergegangen. Und es gibt auch Nichten und Neffen, von denen man das sagen kann, und es ist auch in den Urenkel, in der Urenkelschar das ein und andere ganz deutlich ausgeprägt.
Auch diese mystische Begabung.
Ja, das wage ich jetzt nicht zu sagen, aber ich würde sagen, eine Freude am Religiösen, eine Freude am Glauben, ein Leben aus dem Glauben, so möchte ich das nennen.
Also wir spüren heraus eine faszinierende Persönlichkeit, die bis heute ihre Spuren hinterlässt. Das ist sehr schön, das ist gut und wichtig.
Zweifellos, ich darf sogar noch anfügen, am 31. Oktober, also eigentlich dem Reformationsfest und dem Vorabend zum Allerheiligenfest, in diesem Jahr wird in Mainz im Erbacher Hof noch ein ganzer Studientag zu Margarete Dach stattfinden. Und dort werden möglicherweise auch dann einige neue Dokumente nochmal auftauchen. Es wird auch ihre Nichte Elena Salik aus Frankfurt über ihre Tante reden, denn sie gehört noch zu denen, die sie intensiv und vor allem auch als Kind erlebt haben. Und auch da ist ein wunderbarer Schimmer über dieser Frau.
Ein wunderbarer Schimmer. Ich denke, liebe Hörer und Hörer, wir haben jetzt Margarete Dach, Dachmutter, ein bisschen kennengelernt. Vielen Dank, Frau Professor Galfalkowitz.
Ja, gerne, es macht mir Freude.
Radio Horeb, ich bin Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Professor Anna-Barbara Galfalkowitz. Sie ist Religionsphilosophin und sie steht uns heute zur Verfügung für dieses Gespräch über Dachmutter. Margarete Dach, eine deutsche Mystikerin in den Jahren des Nationalsozialismus. Wir haben eine erste Hörerin, die Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Bode. Grüß Gott, Frau Professorin Dr. Falkowitz. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie darüber gesprochen haben, über Margarete Dach. Ich habe sie bis jetzt noch nichts von ihr gehört. Und das ist schon ein Manko, muss ich sagen. Sonst habe ich noch eine Frage dazu. Wenn sie sagt, du willst es so, sie hat ja diese Tagebuchnotiz gemacht. Es ist also doch, als die, ja, wie Sie ausgeführt haben, dass er ans Regime kommt. Und du willst es so. Ist es so, dass Gott wirklich das gewollt hat, frage ich mich dann. Er hat es nicht gewollt, er hat es zugelassen. Aber wenn sie dann schreibt, du willst es so, da weiß ich nicht, sehen Sie das auch so? Hat Gott das so gewollt?
Ja, ich glaube, Sie haben den Ausdruck schon ganz richtig gebraucht. Dachmutter schreibt ja jetzt nicht im Sinne einer sehr langen Überlegung, sondern sie muss zwischen der Hausarbeit ein paar Notizen machen. Und an der Stelle würde ich den Ausdruck zulassen wählen. Das heißt, ganz sicher nicht kann man unterstellen, dass Gott das gewollt hat, im Sinne, dass er damit etwas verbindet, was ihm sozusagen wirklich am Herzen liegt, ganz im Gegenteil. Aber dass trotz der Gebete und trotz der Mühen, um das abzuwenden, das Ganze eintritt, ist, würde ich mit zulassen übersetzen. Das haben Sie sehr richtig gehört. Mhm. Denn Gott will den Teufel nicht. Das ist völlig ausgeschlossen.
Ja.
Das möchte ich ganz genau unterstreichen. Also wenn Sie das lesen, werden Sie sehen, sie hat meistens, wenn sie schreibt, auch eine sehr impulsive Art, eine sehr natürlich auch hingerissene Art. Ja, da legt man nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Ne?
Ja, genau. Es ist eine intellektuelle, aber doch auch reich an Gemüt wahrscheinlich und Emotionalität. Ja. Und dann kommt das und ich habe gerade im Internet eben mal, da gibt es also auch Bücher über sie, auch von einem Urenkel.
Ja.
Ja, und ich finde es also gut. Jetzt werde ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen.
Gut, Sie, ich hätte noch gerne Freude mal dran auch haben. So.
Ja.
Ich wollte sagen, Sie werden deswegen Freude dran haben, weil Sie auf jemanden, ich sag das nochmal, unverbrauchten, ja, also ganz aus dem Ursprung heraus lebenden Menschen treffen.
Ja, ich finde es auch schön, dass sie sagt, ja, die Mutter Gottes, also Maria hat mir den Haushalt geführt. Wenn man das heute sagt, also wenn ich sage, der heilige Josef ist mein Hausmeister, ich bin nun allein und dann weiß ich auch schon, dass die anderen lächeln.
Ja.
Aber es ist so, man kann da wirklich auch Hilfe spüren und man kann es auch so sagen.
Ja.
Und das finde ich schon wirklich anrührend, dass sie das sagt, obwohl sie doch sich so einsetzt, politische Frau.
Ja. Ich wollte noch hinzufügen, sie sagt das ja im Grunde genommen nicht nach außen. Ich hatte eine Zeit lang Scheu, in die Tagebücher einzudringen, weil ich dachte, wer hat mir das eigentlich erlaubt? Aber gerade weil es so, wie soll man sagen, es ist so, hat so eine kindliche Wahrheit, das macht es überzeugend.
Ja, schön. Danke schön.
Frau Fechler, ganz herzlichen Dank.
Alles Gute Ihnen.
Alles Gute auch für Sie, Frau Fechler. Vielen Dank. Ja, und ein nächster Hörer, wir haben in der Sendung schon angesprochen, der Enkel von Margarete Dach, Simon Dach, ist tatsächlich jetzt auch hier mit uns verbunden. Grüß Gott, Herr Dach.
Ja, grüß Gott, Herr Klose.
Ja, es freut mich, Simon, dich zu hören.
Ja, und ich darf gleich sagen, herzlichen Dank, dass du die Zeit dir freigemacht hast, bei deinen vielen Aufgaben über diese Sendung zu machen. Ich bin ganz glücklich, Herr Bode, auch darüber, dass Sie diesen Faden aufgenommen haben, dass auch gerade ja in dieser Sendereihe, wo es ja nicht jetzt groß um Politik und Geschichte geht, der Begriff des Widerstands nicht so im Vordergrund stand, wie das vielleicht am Anfang auch oft war, wenn über Dachmutter referiert wurde, sondern dass es in dieser Sendung jetzt wirklich auch darum ging, wie hat sie vorgelebt, aus der Erlösung zu leben.
Ja, Simon, du weißt das ja eigentlich fast besser als ich. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen.
Ja, ich will es einfach nochmal unterstreichen. Du hast da sehr schöne Zitate auch gebracht. Dieses am Sonntag leben, das ist genau das, was wohl ihren Lebensstil auch ausgemacht haben muss. Diese Schönheit, die alles umgab im Haus und im kulturellen Tun, in der Dachburg, in einem Freundeskreis. Auch die Schöpfung, das Ernstnehmen der Schöpfung, all diese Dinge sind wirklich von diesem Erlösungsbegriff her geprägt, dass sie wusste, wir sind nicht mehr sozusagen der Diesseitigkeit verhaftet, sondern wir sind ja schon jenseitige Wesen, du hast dieses Zitat ja auch gebracht, und daraus hat sie gelebt. Und diese Beispiele, die du gebracht hast, die man auch da sehr schön nachlesen kann in den Tagebüchern, die zeigen, dass es wirklich möglich ist, dass es nicht irgendein Hirngespinst ist oder ein Flüchten in eine andere Welt oder so, sondern gerade in dieser Anfechtung des absolut Negativen in der Zeit, in der sie gelebt hat, dieses aus der Erlösung lebend durchzutragen, das war dadurch natürlich umso eindrucksvoller und umso vollmächtiger auch für die, die das gesehen haben.
Ja, ich freue mich, dass du den Ausdruck Vollmacht verwendest, weil der heute kaum gebraucht ist. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr biblischer Ausdruck.
Die Vollmacht der Erlösten, das gilt uns alle an. Wir haben diese Vollmacht, wir müssen sie nur in Anspruch nehmen. Wir müssen davon überzeugt sein, dass wir als Kinder Gottes etwas sind und etwas bewirken können. Natürlich immer nur aus dem Zusammenhang mit dem Weinstock, an dem wir die Reben sind. Das ist uns klar.
Und ich denke, dass es heute ganz subtile Versuchungen gibt, die wir nicht so ganz schnell durchschauen, wie Dachmutter das damals mit dem offenen Feind konnte. Aber wir sind nicht weniger bedroht. Ich will darüber jetzt nicht sprechen, aber ich glaube, dass wir in einer unglaublichen Reihe von Versuchungen stehen und gerade die jungen Leute wenig Chancen haben, da nicht hineinzufallen.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich denke, dass die einzige Möglichkeit ist, wie es Dachmutter gesagt hat, nicht rechts und nicht links zu schauen, was da alles für dreuende Nebelbänke sind, sondern geradezu immer auf das Ziel, auf Christus zu laufen. Ich möchte gerne noch ein Zitat bringen, was auch in einem Blog, die meisten der Hörer werden es vielleicht wissen, was das ist, also ein Internet-Tagebuch einer Urenkelin verwendet worden ist. Und das passt sehr gut zu dem, was wir jetzt gerade besprechen. Dachmutter schreibt, du bist erlöst, du bist von Sünde frei geworden, du gehörst zu Gott in jedem Augenblick. Du bist durch den Sohn selbst zum Sohn geworden. Das bezieht sich auf dieses Erlebnis, was erzählt wurde. Jetzt geht's weiter. Jetzt, heute, hier bist du sein Eigentum, nicht erst im Jenseits. Das ist der Glaube, der mir Kraft gibt, auch erlöst zu leben. Das ist der große Fortschritt, dass Menschen das endlich erfasst haben, für den, der lesen kann, auf jeder Seite der Bibel zu finden ist. Aber weil im Allgemeinen erst alles für später geglaubt wird, bleibt die Christenheit im Heidentum stecken. Wo das Ich spricht, ist Heidentum. Und sie führt es dann aus, dass eben das Leben aus der Erlösung sozusagen die andere Seite ist, Christentum.
Ja, ganz zentrale Sätze, ja.
Herr Dach, auch ganz, ganz vielen Dank für den Anruf und auch nochmal für dieses Zitat. Also es lohnt sich wirklich direkt bei Margarete Dach zu forschen nach ihren Aussagen, nach ihrer tiefen Frömmigkeit. Herr Dach, ganz herzlichen Dank. Danke auch für Ihr Engagement bei Radio Horeb.
Also diejenigen, die also sich da gerne tiefer einarbeiten möchten und vielleicht auch ein bisschen Forschungsarbeit leisten wollen, in der Tat sind auch die Briefe von Dachmutter sehr inhaltsreich und noch nicht gehoben, wie es Frau Barbara Gerl-Falkowitz gesagt hat. Und wenn es da jemand gäbe, der sich da hereinarbeiten will, die Briefe liegen bei uns und man soll sich dann mit uns in Verbindung setzen.
Ganz herzlichen Dank. Ja. Okay, alles Gute für Sie. Und wir haben noch eine Hörerin, die ich noch in die Sendung reinnehmen möchte. Wir sind schon relativ am Ende unserer Sendezeit. Aber ich möchte gerne noch Frau Fischer aus München die Möglichkeit geben, auch mit uns zu sprechen.
Ja, grüß Gott, ich hätte gern gewusst, welchen Stellenwert die Eucharistiefeier für die Mutterdach hatte. Gibt es da irgendwelche Aussagen darüber? Danke.
Ja, gerne, Frau Fischer. Ich freue mich, dass Sie das fragen. Es ist eigentlich mein erster Zettel in dem Buch, denn sie schreibt, jetzt muss ich gleich die Jahreszahl nochmal sagen, das ist relativ früh, das ist schon im Jahre 1932, ganz kurz. Sie beschäftigt sich mit den Hostien und dem Abendmahl, denn zu dieser Zeit geht sie ja zum protestantischen Abendmahl. Sie sagt dann, der katholische Mensch hat es leichter gespeist durch den Leib des Herrn in der Hostie und in den Begriffen der Kirche, unweigerlich verwurzelt zu sein. Aber wenn ich in mir das Erbe Luthers klar und fest erhalte, ich lasse jetzt was aus, dann kann der protestantische Geist dennoch das Reich Gottes auf die Erde bringen. Also sie ringt damit, was zieht sie eigentlich an der katholischen Kirche, und dann besinnt sie sich, aber sie gehört doch eigentlich woanders hin. Jetzt schreibt sie aber auch am Schluss, und da sieht man, wie
tief sie darüber nachdenkt. Nur hätte ich zu meinen außerordentlichen Aufgaben so gern ein sichtbares Zeichen der ständigen Aufmunterung und Kraftspendung gehabt, wie die Katholiken in ihrer Kommunion. Das heißt, sie wünscht sich tief, eigentlich dort hingehen zu dürfen. Sie wird später sagen, sie wusste, dass beim Abendmahl der Herr bei ihr war, aber sie sagt hinzu, sie fügt hinzu, das sei aber nur subjektiv gewesen, das heißt, aufgrund seiner großen Güte und ihrer eigenen großen Frömmigkeit. Aber im katholischen Kommuniongang sieht sie eine objektive Handlung. Das heißt also in der Wandlung der Messe etwas, was sie im protestantischen Abendmahl so nie so empfunden hat. Das mag vielleicht eine Antwort sein, die da genügt. Und interessant immer wieder, dass sie etwas wittert. Sie hat ja nie Theologie studiert, aber sie nimmt das wahr und macht sich ihre Gedanken, wie das denn sein könnte. Und ihre erste heilige Kommunion nach ihrer Konversion am 9. April 1943 war eine ungeheure Seligkeit für sie.
Frau Professorin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Dachmutter Margarete Dach näher gebracht haben, diese Mystikerin in den Zeiten des Nationalsozialismus. Ich danke Ihnen für die Tiefe der Sendung. Und ich denke, wir haben hier eine Bresche geschlagen, auch für die Dachmutter und für die Forschung und für die Mystik, in der sie zu Hause ist und in der sie auch ihre Früchte heute noch trägt. Ganz herzlichen Dank.
Ja, es hat mir Freude gemacht. Auch Ihnen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie darauf hinweisen, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Und Sie können sich gerne, wenn Sie möchten, eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Sie können den CD-Dienst anrufen 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. So eine CD ist wunderbar geeignet, wenn Sie sie selber nochmal anhören möchten oder auch an andere Menschen weitergeben wollen, um eben jemanden wie Margarete Dach auch bekannt zu machen in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis. Oder Sie können auf der Homepage von Radio Horeb auch diese Sendung abrufen unter www.horeb.org. Und dort ist ein Podcast hinterlegt, wo Sie die Sendung noch einmal anhören oder auch auf Ihren PC herunterladen können. Das ist ein Service für Sie von Radio Horeb, genauso wie der Hörerservice selber. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb und über diese Sendung auch, dann können Sie sich gerne an den Hörerservice wenden. Das ist folgende Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Nehmen Sie gerne diesen Service von Radio Horeb war. Ich freue mich dann wieder, Sie begrüßen zu dürfen und bis dahin verabschiede ich mich, Bodo Klose, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.